Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und mit mir im Studio ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel. Er ist der Experte, ohne den es hier in unserem Podcast gar nichts geht.
Moin Bettina und moin auch in Richtung unserer Hörer. Der heutige Fall hat mich ehrlich gesagt sehr angemacht, im negativen Sinn. Auch wenn es diesmal zum Glück nicht um ein vollendetes Tötungsverbrechen geht, es blieb bei dem Versuch.
Tatsächlich geht es bei uns heute um eine Serie von Banküberfällen, die in Hamburg über Jahre viele Menschen beschäftigt und auch aufgewühlt haben. Und bei einem dieser Verbrechen wurde ein Bankmitarbeiter so schwer verletzt, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass der Mann überhaupt überlebt hat.
Da hast du absolut recht. Der Mann erlitt eine Schussverletzung in den Bauch. Und ein einziger Millimeter hat bei ihm über Leben und Tod entschieden. Ich weiß aus Gesprächen mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, wie sehr so eine schlimme Erfahrung sie belastet. Die Betroffenen werden dadurch häufig für ihr ganzes weiteres Leben geprägt.
Das glaube ich auch auf jeden Fall. Wenn einem bewusst wird, wie nah man dem Tode war, ist das sicherlich eine einschneidende Erfahrung. Wenn man demgegenüber überlegt, wie der Täter, der diesen Bankangestellten so schwer verletzt hat, über viele Jahre genannt wurde, klingt das fast schon nett und harmlos. Dieser Verbrecher, der da die schwere Verletzung verursacht hat, wurde Donnerstagsräuber genannt, weil er stets an einem Donnerstag zuschlug. In der Rückschau, und weil ich im Prozess vor dem Landgericht miterlebt habe, welch gravierende Folgen seine Taten für die Opfer hatten, finde ich diese Bezeichnung wirklich zu harmlos.
Auf jeden Fall. Man muss ja bedenken, bei Raubüberfällen, insbesondere wenn diese in Banken stattfinden, geht es um viel Geld. Es geht aber auch noch um einiges mehr. Es geht ja um die Menschen, die betroffen sind und vielleicht um ihr Leben fürchten. Und die, wenn beim Raubüberfall eine Waffe eingesetzt wird, auch ganz real in Lebensgefahr schweben.
Also dieser Angeklagte, ein Mann, der seit Jahrzehnten mit der Strafjustiz zu tun hatte, schien sich dagegen regelrecht zu feiern. Ob dieser Typ, den wir hier in unserem Podcast Manfred L. nennen wollen, der aber eigentlich ganz anders heißt, ob dieser Mann je darüber nachgedacht hat, was er den Opfern angetan hat? Ich erinnere mich an seine Auftritte im Gerichtssaal. Der Angeklagte stellte sich immer wieder in Pose, Föhnfrisur, Sonnenbrille, die Arme in großer Geste ausgebreitet. Da gerierte er sich eher wie ein Filmstar als ein Angeklagter. Dabei ging es um wirklich schwere Vorwürfe.
Ja, du hast recht. Und du hast ja damals auch wirklich sehr plakativ über den Prozess berichtet, kann ich mich gut daran erinnern. Dieser Mann war nicht nur wegen räuberischer Erpressung in 3 Fällen angeklagt, sondern auch wegen versuchten Mordes. Speziell bei dem versuchten Tötungsverbrechen, das ihm die Staatsanwaltschaft zur Last gelegt hat, ging es um einen Banküberfall am 12. Januar 2017. Damals hatte ein maskierter Mann die Filiale der Hamburger Sparkasse an der Holstenstraße überfallen.
Richtig. Zudem hatte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft 2 weitere Überfälle auf Geldhäuser begangen. Einen davon bereits im Jahr 2011, den anderen 2019. Und damals, nach dieser letzten Tat, war Manfred L. beim Verlassen der Bank festgenommen worden. Wir haben es schon erwähnt, wegen seiner Eigenart, stets am selben Wochentag zuzuschlagen, wurde der Täter dann in der Öffentlichkeit als Donnerstagsräuber bekannt. Insgesamt sind bei den 3 Überfällen, die dem Mann vorgeworfen wurden, laut Anklage knapp 25.000 Euro erbeutet worden.
Bettina, wie hat der Angeklagte sich denn zu diesen Vorwürfen im Gerichtsverfahren geäußert?
Also einen Teil der angeklagten Taten hat Manfred L. tatsächlich eingeräumt. Er sagte beispielsweise, er habe den Überfall vom Januar 2017, ich zitiere, generalstabsmäßig geplant. Und das habe er bei allen seinen Verbrechen so getan. Er habe sie stets bis ins Detail vorbereitet.
Puh, erklär mir mal, was das bedeutet bei einem Bankräuber.
Also der damals 70-Jährige erzählte, er habe in der Bank mit seiner Waffe ein Drohpotenzial setzen wollen. Und dann sagte er weiter, und ich war schaurig maskiert. Er habe jeweils gegenüber den Bankangestellten deutlich gemacht, dass keiner den Alarmknopf drücken dürfe. Und wieder Zitat, sonst erschieße ich euch. Ein Kassierer, der ihm das Geld habe herausgeben wollen, dieser habe ihn provoziert, weil dieser Bankangestellte zunächst nur kleine Scheine und diese dann sehr langsam herausgegeben habe. So hat es der Angeklagte geschildert. Und dann sagte Manfred L. weiter, der wollte Zeit schinden, damit ich in flagranti erwischt werde.
Andererseits, vielleicht war ja der Bankmitarbeiter einfach nur nervös und verängstigt und hat deshalb langsam gearbeitet. Wenn der Bankräuber vor ihm steht, nach seiner eigenen Aussage, ja, generalstabsmäßig vorbereitet und dann schaurig maskiert, und wenn dieser Bankräuber dann offenbar auch noch mit der Waffe in der Hand agiert, dann sieht das sicherlich sehr bedrohlich aus und das macht Angst. Das lähmt. Ja, dann ist man nicht mehr so agil und so fix, als wäre das eine tägliche Routine in der Bank.
Eben, aber es ist wohl, gelinde gesagt, keine Stärke von Manfred L., von diesem Angeklagten, sich in die Lage von anderen zu versetzen, am allerwenigsten wohl in die Befindlichkeit seiner Opfer.
Ja, ganz offensichtlich nicht. Wenn ich mal zitieren darf, was damals über die Aussage des Angeklagten geschrieben wurde. Demnach hat er tatsächlich geäußert, er sei verärgert gewesen, weil der Bankangestellte angeblich so langsam das Geld ausgehändigt habe. Er, also unser Manfred L., habe dann gedroht, wenn der Kassierer sich weiter ja verweigere und nicht endlich mal flott das Geld herausgebe, ja, dann schieße ich auf deinen Kollegen. Ja, und dann habe ich auch geschossen, sagte der Angeklagte weiter. Nicht gezielt, sondern einfach so in die Richtung. Ich hatte eine wahnsinnige Wut. Also das ist ein wörtliches Zitat, nicht gezielt, sondern einfach so in die Richtung. Ich hatte eine wahnsinnige Wut. Also was soll das wohl bedeuten?
Ja, das fragt man sich. Also offenbar fühlte er sich wirklich provoziert dadurch, dass da diese Banknoten angeblich langsam übergeben worden seien. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, was er da meinte und wieso er das so empfunden bzw. so gesagt hat. Weiterhin hat dieser Angeklagte ausgesagt, er sei richtig verdutzt gewesen, dass die Waffe dann auch wirklich losging. Wieder Zitat, dass sich jemand verletzt, das hatte ich nicht in meinem Kopf. Aber er habe sich in dieser Situation des Schusses genötigt, gefühlt, eine Kugel abzufeuern. Das sei als Drohung gemeint gewesen. Und dann sagte er weiter, ich zitiere, wenn der Bankangestellte meinen Anweisungen gefolgt wäre, wäre das gar nicht nötig gewesen. Und weiter, den Vorwurf des versuchten Tötungsdeliktes halte ich für absurd.
Also ehrlich, Bettina, ich halte diese Formulierung von dem Bankräuber meinerseits für völlig absurd. Absurdistan hoch drei ist das. Bedenkt doch mal, mit dieser Darstellung der damaligen Ereignisse gab der Angeklagte doch dem Bankmitarbeiter zumindest indirekt eine Mitschuld daran, dass es zu dem beinahe tödlichen Schuss gekommen wäre. Das ist absoluter Quatsch. Wer in Richtung eines Menschen schießt, der nimmt auch in Kauf, dass dieser Mensch getroffen wird und dass es tödlich ausgeht.
Ich sag mal, erzähl mal, wie der Angeklagte sich dann weiter geäußert hat. Wenn er einen Tötungsvorsatz gehabt hätte, sagte Manfred L., wieder Zitat, würde ich das sofort sagen. Ich komme hier sowieso nicht mehr raus. Damit meinte er den Gerichtssaal bzw. das Gefängnis, wo er zu der Zeit in Untersuchungshaft saß. Ja, und damit spielte er insgesamt darauf an, dass ihm ja wegen dreier angeklagter Taten viele Jahre Haft drohten. Manfred L. sagte weiter, er habe von vornherein nicht in einer Bank schießen wollen, schon gar nicht auf Menschen, weiter Zitat, weil ich weiß, was dann für eine Fahndung losgeht. Die Vorsitzende Richterin wirft in diesem Moment ein, dass es ja vielleicht auch ein nachvollziehbarer Grund wäre, nicht zu schießen, damit kein Mensch verletzt wird. Doch ich erinnere mich noch, wie der Angeklagte Manfred L. in diesem Moment abgewinkt hat und zu der Richterin gesagt hat, so herablassend, Sie können nicht so denken wie ein Räuber. Ihnen fehlt es an kognitivem Denken.
Hey, wie überheblich ist er denn? Das klingt so, als sei dieser Angeklagte sehr, sehr, sehr von sich selbst überzeugt und habe eine gute Meinung nur von sich und nicht von den anderen. Ich gebe nochmal Folgendes zu bedenken. Warum nimmt er dann eigentlich eine scharfe Waffe mit, ja, wenn er das alles so generalstabsmäßig geplant hat und wundert sich dann, wenn er mit der scharfen Waffe, wenn er abdrückt, tatsächlich auch eine andere Person lebensgefährlich verletzt. Also rein theoretisch hätte er ja auch einen Schreckschussrevolver mitnehmen können.
Theoretisch auf jeden Fall.
Ja, theoretisch. Lass uns jetzt bitte mal auf den Aspekt der Tat zu sprechen kommen, der im Prozess, wie ich finde, zu Recht als versuchter Mord angeklagt war. Der Bankmitarbeiter Lars K. ist wirklich extrem knapp am Tod vorbeigeschrammt. Die Kugel verfehlte, wie vorhin schon angedeutet, nur um einen einzigen Millimeter seine Bauchschlagader im Unterbauchbereich. Die Kugel zerschellte dann am Beckenknochen des Opfers. Ja, und dieser Schusskanalverlauf, ja, das hat ihm das Leben gerettet.
Du sagst ein Millimeter. Das ist wirklich extrem wenig. Und wenn ich das richtig weiß, dann ist die Bauchschlagader doch ein sehr großes Blutgefäß. Wenn sie also beschädigt bzw. durch eine Kugel getroffen wird, ist das extrem gefährlich, oder? Was sagst du als Rechtsmediziner? Du bist doch der Experte.
Ja, völlig klar, ganz allgemein kann man sagen, dass die Körperhauptschlagader, also auch im Bauchbereich, das größte Blutgefäß ist, was wir haben. Und die steht als Schlagader unter hohem Druck. Ja, von der Größe, ja vom Durchmesser, ist es ein Blutgefäß so ähnlich wie ein Gartenschlauch. Und hier in dem Bereich, wo die Kugel dann eingeschlagen ist, da enthält sie tatsächlich ein sehr hohes Minutenvolumen an Blut, ja, weil ja noch die gesamte untere Körperhälfte versorgt werden muss. Also das ist nahezu die Hälfte des Blutvolumens.
Sagst du mal kurz, was das Minutenvolumen ist?
Ja, das ist die Anzahl an Litern Blut, die in der Minute durch ein Blutgefäß durchfließt, vom Herzen ausgehend.
Okay.
Also durch die Körperhauptschlagader. Das Herzminutenvolumen in Ruhe ist etwa 5 Liter. Ja, in der Minute fließen durch die Körperhauptschlagader 5 Liter Blut. Also wenn die Körperhauptschlagader getroffen wird, dann wird der Mensch innerhalb weniger Minuten verbluten. Der hat keine Chance, das zu überleben.
Ich habe ja damals den Bankmitarbeiter, der durch diesen Schuss so schwer verletzt wurde, im Prozess als Zeugen miterlebt. Und dieser Mann machte deutlich, dass er wirklich wusste, wie viel Glück er an jenem 12. Januar 2017 gehabt hat. Nämlich, dass er diesen Schuss, der auf ihn abgefeuert wurde in der Bankfiliale, dass er diesen Schuss überlebte. Doch warum wurde überhaupt auf ihn geschossen? Und dazu sagte der damals 48-Jährige dann als Zeuge, das ist die einzige Frage, die ich an den Täter habe. Denn eigentlich habe der Verbrecher doch schon das Geld bekommen. Eigentlich seien die Forderungen, die der Bankräuber gestellt hatte, doch erfüllt gewesen, meinte der Bankmitarbeiter als Zeuge. Und über den Schuss auf sich selbst sagte er dann, ich zitiere, das war der Abschiedsgruß.
Naja, also ich verstehe das jetzt so, dass dieser Schuss aus Sicht des Zeugen eindeutig so eine Art Schikane war. Der Täter wollte ihn mit diesem Schuss strafen.
Also so habe ich das damals auch aufgefasst, beziehungsweise so habe ich den Zeugen auch verstanden. Für mich war auch seitdem noch interessant, den Angeklagten zu beobachten, während dieser Zeuge, der ja, wie gesagt, knapp mit dem Leben nur davongekommen war, während dieser Zeuge also ausgesagt hat, da den Angeklagten zu beobachten. Manfred L., der im Gericht stets so auftrat, Sakko, Krawatte, Föhnfrisur, der wirkte während der Zeugenaussage ja gleichsam wie zum Sprung bereit. Ich habe ihn als zweifelnd empfunden, als kritisch, vor allen Dingen auch als ungeduldig.
Echt, Bettina, wer muss denn hier eigentlich kritisch sein? Der Täter? Irgendwie ist das Ganze regelrecht unwirklich, wie der Mensch sich verhält.
Ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, also der war offenbar sehr, sehr von sich überzeugt, hörte auch ungern andere reden, am liebsten sich selber. Er hatte da ja auch bereits ausführlich schon zur Anklage Stellung genommen. Er hatte ja die Taten im Wesentlichen gestanden, aber in Bezug auf diese versuchte Tötung das in Abrede gestellt. Und er hatte ja außerdem ausgesagt, wir haben es erwähnt, dass er den Eindruck gehabt habe, dass der Bankmitarbeiter Zeit habe schinden wollen.
Erzähl nochmal, was hat der Zeuge selbst denn über jene Situation erzählt, Bettina?
Also für diesen Bankmitarbeiter Lars K., da war es wirklich schon der 4. Banküberfall, den er miterlebt hat.
Oh je, der hat ja schon einiges mitgemacht.
Ja, wirklich schlimm. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Steht die Situation, eine Bedrohungslage? Also das muss eine ganz, ganz schlimme Sache sein. Glücklicherweise war dieser Bankmitarbeiter bei den 3 vorangegangenen Taten noch nie verletzt worden. Und hier in diesem Fall, wo ja auf ihn geschossen worden war und wo er so schwer verletzt worden war, da hat er tatsächlich bereits 2 Wochen, nachdem er die Kugel abbekommen hatte, schon wieder am Schalter gesessen. Also wirklich beeindruckend, wie schnell der da wieder am Arbeitsplatz war. Also ich kann nur sagen, Hut ab. Der Zeuge erzählte dann im Prozess, der Bankräuber habe damals mit einer Waffe gedroht und mit Nachdruck Geld gefordert. Der Zeuge erzählte weiter, sein Kollege habe daraufhin dem Täter die Scheine ausgehändigt. Einige seien heruntergefallen. Der Bankräuber habe sich gebückt, um diese Geldscheine aufzuheben. Und dann habe der Pistolenmann die Waffe hochgenommen. Und jetzt formulierte der Zeuge das, was er damals erlebt hat, so: Für mich sah es so aus, dass er die Waffe gezielt auf mich gerichtet hat. Das war eine bewusste Bewegung in meine Richtung. Ich stand da, er stand da, er hat einfach abgedrückt. Und dass der Angeklagte sich durch die Bankangestellten provoziert haben könnte, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen, sagte dieser Zeuge. Das Geld wurde doch ausgehändigt.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Bettina, zu diesem kurzen Intervall würde ich sagen, das ist eine gewisse Art von Therapie, Selbsttherapie, dass man so schnell an den Arbeitsplatz zurückkehrt und versucht, die Normalität wieder zu praktizieren.
Also ich finde, das ist eine sehr gute Erklärung. So würde ich das auch deuten. Trotzdem finde ich es wirklich beeindruckend.
Ja, das ist ja völlig klar. Also der Mann hatte eine allerschwerste Verletzung. Er ist kurz am Tod vorbeigeschrammt und dann ist er nach 2 Wochen schon wieder am Arbeitsplatz. Unglaublich. In der Berichterstattung damals über den Prozess hieß es noch, dass auch der Angeklagte Fragen an den Zeugen hatte, das ist ja formal sein gutes Recht, diese sogenannten Fragen des Angeklagten wirkten dann aber eher wie Vorhaltungen, oder?
Allerdings, der Angeklagte sagte beispielsweise zum Zeugen, Zitat, Sie sind der Forderung, die ich mit Waffengewalt gemacht habe, überhaupt nicht nachgekommen. Sind Sie sich bewusst, dass ich alles verhindert hätte, auch den Schuss, wenn Sie meiner Forderung nachgekommen wären? Also nochmal, ich finde, das kann man gar nicht genug betonen. Das ist das, was der Angeklagte zu diesem schwer verletzten Mann gesagt hat. Der Angeklagte, der einen Schuss abgefeuert hat. Und die Vorsitzende Richterin hat diese Frage wohl auch als sehr unpassend empfunden. Das klingt ja wirklich nach einem Vorwurf an das Opfer, um ihnen die Mitschuld zu geben. So muss der Angeklagte das wohl gemeint haben. Und die Vorsitzende Richterin hat in diesem Moment eingegriffen und gesagt, dass sie diese Frage überhaupt nicht zulasse. Ja, und dann hat Manfred L., der Angeklagte, nochmal das Wort ergriffen und hat gesagt, er wolle dem Zeugen gerne noch etwas sagen.
Bei anderen Angeklagten, so hört man es oft in Prozessen, ist mit einer solchen Ankündigung ja dann eigentlich eine Situation zu erwarten, in der sich der Täter beim Opfer ja vielleicht auch entschuldigt. Darum müsste es ja meiner Meinung nach gehen. Aber nicht bei Manfred L., oder?
Nein, tatsächlich nicht. In Wirklichkeit hat Manfred L. in dieser Situation dann zum Zeugen gesagt, ich finde es schlimm und entsetzlich, einen Bauchschuss zu bekommen. Okay, das ist dann sowas wie eine Einsicht, so kann man das werten. Aber was der Angeklagte zu sagen hatte, ging dann auch weiter. Da hieß es nämlich wieder, Zitat, aber gleichwohl hätten sie es verhindern können. Und daraufhin hat die Vorsitzende wieder entschieden reagiert und hat gesagt, das muss ein Opfer sich nicht anhören.
Das meine ich auch.
Würde ich auch so sehen. Übrigens, ein anderer Bankmitarbeiter, den Überfall auch miterlebt hat, der aber nicht verletzt worden war, dieser war für 5 Wochen nach dieser Geschichte krankgeschrieben. Er sagte dann ebenfalls als Zeuge aus und in dieser Zeugenaussage sagte dieser zweite Bankmitarbeiter über den Angeklagten, er hatte eine Pistole und forderte Geld. Das hat er auch bekommen, aber etwas ist runtergefallen. Der Täter habe sich gebückt, die Scheine aufgehoben und sei wieder hochgekommen. Und dann, so hat der andere zweite Bankmitarbeiter das dann erzählt und erlebt, Zitat, dann hat er auf den Kollegen gezielt und den Schuss abgegeben. Aber warum hat er geschossen? Ich begreife nicht, wie man so etwas machen kann, sagte der Zeuge.
Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Das kann man nicht begreifen. Und die Erklärungen des Täters dazu, die waren echt alle völlig unstimmig, unpassend und nochmal absurd.
Kommen wir doch jetzt mal dazu, wie Manfred L. bis zu diesen 3 Banküberfällen, wegen derer er ja 2019 vor Gericht stand, durchs Leben gekommen ist.
Ja, eigentlich kann man doch wohl sagen, dass er kaum jemals durch ehrliche Arbeit Geld verdient hat, oder?
So ist es wohl. Schon als Schüler in Baden-Württemberg, wo er aufgewachsen ist, hat er mit Diebstählen begonnen. Das ging los mit dem Klauen von Mopeds. Später entwendete er dann Autos. Nach der Schule machte Manfred L. doch noch eine Lehre, und zwar als Fliesenleger.
Also, ja, eine handwerkliche Tätigkeit, mit der man eigentlich auch gutes Geld verdienen könnte. Aber das reichte ihm nicht. Ein Kollege nahm ihn mit in die Stuttgarter Verbrechensszene, wo viele andere in teuren Autos unterwegs waren, ohne sich groß anzustrengen. Manfred L. wollte das auch. Mit 19 Jahren begann er seine Verbrechensserie. Mit 19, also der erste Einbruch in eine Bank. Später kamen eine Reihe weiterer Taten hinzu. Ja, in der Regel Banküberfälle. Und dabei hatte er dann auch eine Schusswaffe dabei. Nachdem er gefasst wurde, erhielt er eine erste Haftstrafe, immerhin schon 8,5 Jahre Gefängnis, ziemlich lange. Danach machte er aber dennoch mit seinen Banküberfällen weiter.
Genau so ist es. Und diese weiteren Banküberfälle, nachdem er diese erste Haftstrafe abgesessen hatte, die beging er dann in Hamburg. Und er bekam nun, wir reden hier über die Zeit der 80er Jahre, diesen Spitznamen als Donnerstagsräuber, weil er eben stets am Donnerstag, und zwar kurz vor Geschäftsschluss, zuschlug. Jetzt hat er in diesen 80er Jahren 7 Raubüberfälle begangen, und dies wieder hat er eine Haftstrafe bekommen. Diesmal waren es 13 Jahre Freiheitsstrafe. Und jetzt im Gefängnis in Hamburg, da schwingt er sich zum, er nennt es Häftlingsaktivisten auf. Dieser Begriff Häftlingsaktivist, den würden andere vielleicht nicht so teilen, aber so hat Manfred L. das selber genannt in einem Gespräch. Andere haben das eher so gesehen, dass er querulant war. Er hat nämlich tatsächlich die Anstaltsleitung und auch Gerichte mit vielen, vielen, vielen Einsprüchen und Klagen überzogen. Ungefähr 300 sollen es tatsächlich am Ende gewesen sein. Unter anderem hat er auch Verfassungsbeschwerden eingelegt, die teilweise sogar Erfolg hatten. Und dann schließlich, wir sind jetzt im Jahr 1990, hat Manfred L. auch noch in Hamburg im Gefängnis eine Revolte angezettelt.
Ja, echt, das war schon heftig. Ich erinnere mich noch gut an die Ereignisse. Das ging ja damals durch alle Medien, überwiegend in Hamburg. Ich selbst war damals übrigens in Essen und war da Institutsdirektor. Hintergrund für die Revolte war folgendes. Dem Gefängnisinsassen Manfred L. war der Fernseher weggenommen worden, nachdem er sich geweigert hatte, in der Haft für den üblichen Lohn, umgerechnet waren das damals etwa 3 Euro die Stunde, zu arbeiten. Doch anstatt nun klein beizugeben, macht Manfred L. ja, die große Nummer, nämlich einen Gefängnisaufstand. Er steigt über eine defekte Klappe in einem Gemeinschaftsraum aufs Dach des Gefängnisses und 250 Gefangene solidarisieren sich mit ihm. Es kommt zu dieser sogenannten Revolte, die dann 4 Tage andauert. Erst der Einsatz von Spezialkräften der Polizei kann den Aufstand letztlich beenden. Doch Manfred L. verbucht die Geschehnisse zumindest als einen persönlichen Erfolg. Ja, und er formuliert das dann so: War das schön, die Luft da oben außerhalb des Käfigs zu spüren? Ja, so sagte er das.
Also 4 Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 1994, kann Manfred L. schließlich dauerhaft frische Luft außerhalb des Gefängnisses atmen. Er kommt nämlich frei, nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hatte. Eine Zeit lang hat er versucht, wirklich mit ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen. Unter anderem hat er als Nachtportier in Hotels Dienst getan. Doch schließlich findet er, dass dieser Lohn zu gering ist. Er will wieder richtig viel Geld auf einmal und verfällt in sein altes Muster, wird also wieder zum Donnerstagsräuber. Das nächste Mal ist es am 29. Dezember 2011 soweit. Da raubt er eine Haspa-Filiale im Zentrum Hamburgs aus.
Ja, und gut 5 Jahre später kommt es dann zu der Tat, über die wir eingangs gesprochen haben. Also den Banküberfall im Januar 2017, bei dem Manfred L. den Bankmitarbeiter niederschießt. Und schließlich begeht der Mann, der viele Jahre im Knast gesessen hat, das Verbrechen, bei dem er wieder gefasst wird. Es ist der Raubüberfall im Januar 2019. Den Polizisten, die ihm nach der Tat die Handschellen anlegen, sagt Manfred L. damals, ja, ich denke auch zu Recht, sie hätten einen dicken Fisch geangelt. So bezeichnet er sich selber, ein dicker Fisch.
Und im Prozess, der dann noch im Jahr 2019 begonnen hat, gegen den mittlerweile 70-jährigen Verdächtigen, da kommt dann unter anderem ein psychiatrischer Sachverständiger zu Wort.
Darüber wurde ja auch viel in den Medien berichtet. Der Sachverständige bescheinigt dem Angeklagten eine, Zitat, kombinierte narzisstische und dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja, das ist für mich auch naheliegend. Diese Störung, so der Gutachter damals, sei unter anderem von der Überschätzung der eigenen Person und der völligen Abwesenheit echter Empathie gekennzeichnet.
Da haben wir ja schon einige Beispiele genannt, wie sich das konkret geäußert hat, unter anderem indem Manfred L. offenbar überhaupt nicht begriffen hat, was er den Opfern dieser Raubüberfälle angetan hat. Kommen wir jetzt dazu, wie der Prozess vor dem Landgericht gegen den damals 70-jährigen Angeklagten zu Ende ging. Die Kammer verhängte gegen Manfred L. wegen der 3 angeklagten Raubüberfälle aus den Jahren 2011, 2017, 2019 insgesamt 12 Jahre Freiheitsstrafe. Er wurde unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten Mordes verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Sicherungsverwahrung an.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Boy, these apples are delicious.
And zesty, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object.
Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery. Not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Das bedeutet ja für einen Täter, dass er auch dann, wenn er seine Haftstrafe verbüßt hat, nicht automatisch freikommt. Das würde erst dann geschehen, wenn Fachleute der Meinung sind, dass der Täter nicht mehr für die Allgemeinheit gefährlich ist. Und davon ging ja zumindest das Gericht zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung ganz und gar nicht aus. Im Gegenteil, die Kammer hielt Manfred L. weiter für äußerst gefährlich. Die Vorsitzende sagte doch, was wir sicher meinen ist, dass sie ihre moralischen Werte nicht ändern werden und es weiterhin für legitim halten, Banküberfälle zu begehen und Menschen zu bedrohen.
Wirklich deutliche Worte. Typisch für diesen Angeklagten war ja auch, dass er nicht einmal während der Urteilsverkündung und der Urteilsbegründung ruhig blieb, sondern auch da dazwischen redete. Revision lege ich schon jetzt gleich ein, rief er in den Saal, noch während die Vorsitzende dabei war, das Urteil zu begründen. Ja, und ich habe ihn so empfunden oder sein Verhalten so empfunden, dass in diesem Moment war er weiterhin ganz der Mann, als der er sich während seines gesamten Verfahrens gezeigt hatte. Und das war nun wirklich selbstgefällig, rastlos und vor allen Dingen uneinsichtig. Also er war wirklich ein Mann, der seine eigene Moral hat, der Banküberfälle offenbar vollkommen in Ordnung findet und sich selber für den Größten hält. Und was ich auch noch bemerkenswert fand, war, dass er über seine Verbrechen gesagt hat, Reue dürfen Sie von mir nicht erwarten.
Ja, ein bemerkenswerter Satz, wenn man sich in Erinnerung ruft, womit Manfred L. laut Aussage der Zeugen bei den Raubüberfällen jeweils gedroht hat. Demnach sagte er, keiner drückt hier den Alarm, sonst erschieße ich euch. Mit dieser Warnung hatte Manfred L. bei seinen Überfällen die Angestellten einzuschüchtern versucht, um möglichst hohe Beute zu machen. Er selber hatte es als Versehen bezeichnet, dass er 2017 einen Mann mit einem Schuss lebensgefährlich verletzte. Also zum Thema Reue nochmal, Bettina.
Ja.
Natürlich ist da bei ihm überhaupt nichts zu spüren. Ich glaube, dazu ist er auch gar nicht imstande, weil er eben so extrem narzisstisch ist, genau wie es der Sachverständige auch gesagt hat in der Gerichtsverhandlung.
Also ich würde jetzt gerne nochmal darauf zurückkommen, dass er diesen Schuss auf den Bankangestellten als Versehen bezeichnet hat. Also das Gericht wertete das jedenfalls nicht als Versehen, sondern als versuchten Mord. Und dazu sagte die Vorsitzende Richterin, ich zitiere, sie rechneten damit, dass sie den Bankangestellten treffen und damit auch tödlich verletzen könnten und nahmen das auch in Kauf. Und die Richterin sagte weiter, die geltenden Gesetze hätten diesen Angeklagten nicht geschert. Er habe sich teilweise, wieder Zitat, wie ein Kind geriert und nicht zugehört. Er habe seine Selbstdarstellung zelebriert, in der Vergangenheit gelebt und auch, wieder Zitat, einen Realitätsverlust erlitten. Und dieses, nämlich der Realitätsverlust, das sei unter anderem im letzten Wort des Angeklagten offensichtlich geworden.
Also Realitätsverlust ist dafür ein extrem höfliches Wort, finde ich. In meinen Augen ist der ja völlig abgehoben und ja lebt tatsächlich in seiner eigenen narzisstischen Welt. Denk doch mal, dieses sogenannte letzte Wort, das hat bei diesem Angeklagten 5 Tage gedauert. 5 Tage. Ja, viele Angeklagte, also andere Angeklagte sagen nur wenige Sätze, es tut mir leid oder ich will das nicht wieder tun oder ich bitte um Verzeihung. Also, und der redet tatsächlich 5 Tage lang. Stell dir das mal vor.
Ja, ich habe das ja teilweise miterlebt. Ich habe nicht die ganze Zeit im Prozess da gesessen, aber teilweise habe ich wirklich gehört, was er da fabuliert hat. Er hat sich also nochmal dargestellt, was er alles angeblich kann und was er angeblich alles weiß und wie überlegen er doch angeblich sei. Und die Frage ist, wie lange Manfred L. noch weiter geredet hätte in diesem letzten Wort, wenn ihm das Gericht nicht endlich dann nach 5 Tagen das Wort entzogen hätte. Und es wird aber sehr wahrscheinlich das letzte Wort von Manfred L. gewesen sein. Er hat nämlich selber gesagt, dass er wohl nicht mehr in Freiheit gelange. Und ich habe das gecheckt. Tatsächlich sitzt er bis heute im Gefängnis. Ich halte es auch nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich, dass er in absehbarer Zeit oder überhaupt nochmal freikommt.
Ja, ehrlich gesagt kann ich ihn mir auch nicht gut draußen vorstellen. Der ist bestimmt für unsere Gesellschaft ja keine positive Erscheinung.
Ja, ein wohl sortiertes oder ein zutreffendes Schlusswort von dir. Vielen Dank, dass du wieder hier dabei warst, und um diesen Fall zu schildern. Ein wirklich außergewöhnlicher Fall über einen außergewöhnlichen Angeklagten, einen außergewöhnlichen Täter. Nächstes Mal gibt's wieder ganz was anderes von uns zu hören für unsere Hörer. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Ja, auch Tschüss von mir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.